Der Vogel ist frei. Siegel hatte das Gebäude ohne großen Wirbel verlassen. Einige seiner Mitarbeiter wussten noch nichts von seiner Kündigung, darunter John Chen, ein Vizepräsident für Unternehmensentwicklung. Er war schon seit 9 Jahren bei Twitter angestellt und lebte in Los Angeles. In den letzten Jahren hatte er nur ein paar Mal den Hauptsitz besucht. Normalerweise war im Büro in San Francisco wenig los, aber wegen der Halloween-Party und Gerüchten über die Übernahme wimmelte es dort an diesem Tag von Leuten. Die Menschen wollten diesen historischen Moment hautnah erleben oder auch einfach ihre Sorgen in Alkohol ertrinken. Auf Siegels Wunsch hin war Chen an diesem ungewöhnlich klaren Morgen in San Francisco gelandet. Er hatte noch keinen Rückflug und auch kein Hotel gebucht und wusste nicht, wie lange er in der Stadt bleiben würde. Am Vortag hatte er an einem Videogespräch teilgenommen und vor sich auf dem Bildschirm plötzlich die Gesichter von Gracias, Birchall, Davis und Sachs gesehen. Musks Freunde bildeten de facto das Team für die Durchführung der Übernahme und hatten von ihm die Aufgabe bekommen, nach geeigneten Twitter-Angestellten für die Umsetzung seiner Vision zu suchen. Er glaubte, dass Twitter ein aufgeblasenes Unternehmen mit zu vielen Managern sei. Gleichzeitig vermutete er, dass es außerhalb der nicht vertrauenswürdigen Führungsetage einige motivierte Leute geben musste, die nur zu gern die Gelegenheit ergreifen würden, für ihn zu arbeiten. Das Team für den Übergang sollte diese ausfindig machen. Chen, ein geselliger ehemaliger Investmentbanker von Morgan Stanley, war einer der Namen auf ihrer Liste. Anders als einige seiner Kollegen hatte er keine moralischen Bedenken bei der Vorstellung, für Musk zu arbeiten. Er zögerte jedoch. Für Chen und die anderen ausgewählten Twitter-Mitarbeiter, die von Musks Handlangern zu einem Meeting eingeladen wurden, fühlten sich diese Gespräche an, als müssten sie vor einer Jury einen Stepptanz aufführen in der verzweifelten Hoffnung, ihre Jobs zu behalten. Chen war an den Finanzdiskussionen während der turbulenten Verhandlungen mit Musk beteiligt und hatte sich gegen eine gewisse Feindseligkeit auf Seiten von Musks Freunden gewappnet. Während des Videogesprächs am Mittwoch waren sie jedoch ganz und gar nicht feindselig eingestellt. Die Männer löcherten ihn vielmehr mit Fragen zur Strategie von Twitter für Fusionen und Übernahmen und Chen stellte fest, dass er Gemeinsamkeiten mit ihnen hatte. Gracias und Sachs waren selbst Investoren und Chen stellte seine Berufserfahrung als Investmentbanker heraus. Am Ende des einstündigen Gesprächs stieß er einen Seufzer der Erleichterung aus. »Das hatte sich normal angefühlt«, dachte er. Das Meeting sei gut gelaufen, teilte ihm Siegel am Mittwochabend mit. Musks Leute wollten ihn nun persönlich kennenlernen. So nahm er am Donnerstagmorgen den einstündigen Flug nach San Francisco mit nichts weiter als einigen Klamotten und seinem Laptop im Gepäck. Da er im Büro keinen eigenen Schreibtisch hatte, unterhielt er sich mit den anderen Angestellten von Twitter und Tesla, während er darauf wartete, in Musks War Room einbestellt zu werden. Kurz nachdem Siegel und Agrawal aus dem Gebäude geflüchtet waren, begab sich Chen zu den Konferenzräumen, wo Musk Hof hielt. Während er dort wartete und zusah, wie verschiedenste Leute Musks Raum betraten und verließen, erkannte er einige der Männer wieder, mit denen er tags zuvor per Video gesprochen hatte. Sie schüttelten sich die Hände und setzten ihre Diskussion vom Vortag fort. Chen hatte den Eindruck, dass er sie überzeugt hatte. Davis und Birchall sprachen mit großer Ehrfurcht über Musks Pläne zur Transformation von Twitter, als wären sie seine Jünger. Chen ergriff die Gelegenheit, ihre Proklamationen mit seinen eigenen Ideen für die Zukunft von Twitter zu ergänzen. Als Finanzexperte hatte er wenig mit der Produktentwicklung und den IT-Fragen des Unternehmens zu tun und er wusste, dass seine Vorschläge nicht unbedingt neue Ideen enthielten. Musks Übergangsteam hing aber so an seinen Lippen, dass er sich fragte, wie viele Gedanken sie sich bisher überhaupt über die Führung des Unternehmens gemacht hatten. »Wir sollten natürlich Zahlungsmöglichkeiten auf der Plattform implementieren«, erklärte er. Die Augen der Handlanger leuchteten auf, als hätte er das Zauberwort gesagt. »Vielleicht sollten wir uns stärker auf vernachlässigte Gruppen konzentrieren, die ohnehin schon die Plattform nutzen«, schlug er kurz darauf vor. »Welche denn?«, fragte Davis. »Beispielsweise Gamer«, sagte Chen sachlich. Solche Communities bergen großes finanzielles Potenzial. Sie geben bereitwillig große Summen für In-Game-Käufe aus. Warum beschäftigen wir uns nicht mit solchen Sachen? Sagte Chen. Die Männer hingen an seinen Lippen. Sie müssen Ihre Ideen unbedingt Elon erläutern, meinte Davis. Wenig später betrat Musk den Raum und nahm gegenüber von Chen Platz. Im echten Leben war er viel größer, als der Finanzmanager erwartet hatte. Anfangs empfand Chen die Begegnung als ein Vorstellungsgespräch, aber inzwischen war er guter Dinge, dass er seine Stelle behalten würde. Warum sonst würde sich der reichste Mann der Welt seine Ideen anhören wollen? Musk hörte sich Chens Vision für die Everything-App an, einer App für alles. Aber das Gespräch wurde dauernd durch Anwälte unterbrochen, die Musk stapelweise Papiere vorlegten. Chen versuchte, einen Blick auf deren Inhalt zu erhaschen. Er hatte erwartet, dass der Deal am Freitag abgeschlossen werden würde, aber die vielen Anwälte, Banker und Dokumente machten ihm klar, ach du Scheiße, der Deal wird gerade erst abgeschlossen. Chen war der einzige Twitter-Mitarbeiter im Raum, als Musk Twitter kaufte. Musk war gelassen und las kaum die Dokumente, bevor er sie unterzeichnete, als wäre es lediglich der Scheck für ein Abendessen im Restaurant. Die Beiläufigkeit, mit der Musk einen der bedeutendsten Deals aller Zeiten abschloss, war erschreckend. Schließlich öffnete jemand die Tür. »Es ist vollbracht!« Eine Welle der Aufregung erfasste den Raum und über das Gesicht des neuen Twitter-Besitzers huschte ein Lächeln. Die Banker gaben sich High-Fives und nun lachte Musk. Sein monatelanges Hin und Her beim Kauf dieses Marktplatzes, auf dem sich die ganze Welt tummelte, hatte endlich ein Ende gefunden, was nur einiger Unterschriften und Überweisungen bedurft hatte. Chen saß sprachlos seinem neuen Boss gegenüber. »Soll ich Sie lieber allein lassen?« fragte der Vizepräsident von Twitter in die Runde. »Nein, nein, nein, alles gut«, antwortete Musk. Dann schlug er mit der Faust auf den Tisch und stieß etwas aus, das nur als Schlachtruf bezeichnet werden kann. »Fuck, Sack«, schrie er. Chen hatte keinen Schimmer, warum Musk in diesem feierlichen Moment an den Gründer von Facebook dachte. Vielleicht war der Twitter-Deal ein Versuch, Zuckerbergs Social-Media-Imperium Konkurrenz zu machen, oder vielleicht war zwischen den beiden noch eine Rechnung offen. Was immer es sein mochte, Chen hatte den Eindruck, dass er besser nicht nachfragen sollte. Das Gespräch zwischen Chen und Musk dauerte noch einige Minuten. Da die aufgekratzte Feierstimmung anhielt, konnte sich der Twitter-Manager kaum noch darauf konzentrieren, was gesagt wurde. Er verließ den Konferenzraum wie betäubt und machte sich auf den Weg zurück ins Hauptgebäude. Im Flur kamen ihm einige von Musks Morgan Stanley-Bankern entgegen, die den Abschluss des Deals ausgelassen feierten. Sie jubelten und lachten. Chen sagte nichts. Er verließ Musks abgetrennten und zugangsbeschränkten Bereich und befand sich nun in einem offenen Bürobereich, in dem die normalen Twitter-Angestellten arbeiteten. Diese Türschwelle trennte zwei sehr verschiedene Welten. Hinter ihr herrschte helle Freude über eine erfolgreiche Unternehmensübernahme. Vor ihr weinten Leute. Es waren die Assistenten der Geschäftsleitung, die unter anderem für Agarwal, Siegel und Gerde tätig gewesen waren. Als Chen im Konferenzraum mit angesehen hatte, wie Musk den Deal abschloss, waren zeitgleich 4 Topmanager von Twitter gefeuert worden. Musk hatte schon vor Abschluss des Deals Anweisungen für seine ersten Amtshandlungen als Twitter-Boss gegeben. Agarwal, Gerde, Siegel und Sean Adjett, der Justiziar des Unternehmens, sollten aus triftigen Gründen gefeuert werden. Diese rechtliche Feinheit legte nahe, dass die Führungskräfte dem Unternehmen mutwillig geschadet hätten und würde es Musk unter Umständen erlauben, seiner Verpflichtung zu entgehen, den 4 Managern die zugesicherten 120 Millionen Dollar Abfindung zu bezahlen, sobald der Besitzerwechsel von Twitter vollzogen und die Börsennotierung des Unternehmens aufgehoben worden war. Diese beiden Vorgänge waren in den Verträgen der Manager als Voraussetzung für den Erhalt von Geldern und Aktienoptionen festgeschrieben. Musk wollte diese Zahlungen um jeden Preis verhindern. Indem er sie aus triftigen Gründen feuerte, kappte er die Leinen ihrer goldenen Fallschirme. Es war ein Schlag ins Gesicht jener Menschen, die ihn zum Kauf des Unternehmens gezwungen hatten, und Musk wollte sicherstellen, dass sie dafür nicht auch noch belohnt wurden. Der Milliardär hatte Briefe aufsetzen lassen, in denen die Kündigungen im Detail erläutert wurden, und sie wurden wenige Minuten vor Abschluss des Deals um 16 Uhr versandt. Er wollte die Manager außerdem durch Sicherheitspersonal aus dem Gebäude eskortieren lassen, eine symbolische Geste, die an einen mittelalterlichen Kriegsherrn erinnerte, der nach einem siegreichen Feldzug Köpfe auf Lanzen spießte. Musk und seine Berater dachten vermutlich, sie hätten die Attentate auf die Twitter-Führungsspitze schlau eingefädelt, aber die meisten der Manager waren vorbereitet. Gerde wusste, dass ihr 30-minütiges Gespräch am Tag vorher Musk nicht hatte umstimmen können, auch wenn er höflich gewesen war. Sie kam am Donnerstag nicht ins Büro und verließ ihr Haus nur für die Schulveranstaltung eines ihrer Kinder. Agarwal und Siegel spürten, dass sich etwas zusammenbraute und hatten das Büro verlassen. Auch sie hatten Briefe für Musk vorbereitet, in denen sie die Vertragsbedingungen schilderten, die sie von ihren beruflichen Pflichten entbanden. Optimistisch, wie sie waren, hatten Agarwal und Siegel darin außerdem ihre Liebe für Twitter zum Ausdruck gebracht, sowie ihre Bereitschaft, weiter für das Unternehmen zu arbeiten. Die Voraussetzungen für ihre Abfindungen seien jedoch erfüllt, hielten sie fest. Wenn Musk ihre Dienste weiter in Anspruch nehmen wollte, musste er aktiv auf sie zugehen. Indem sie Musk von den Vertragsbedingungen in Kenntnis setzten, glaubten die Manager, den Prozess in Gang gesetzt zu haben, der ihnen zu ihren goldenen Fallschirmen verhelfen würde. Nur Edgett hatte die drohende Gefahr nicht bemerkt. Er war Geddes Stellvertreter und hatte seit über einem Jahrzehnt für das Unternehmen gearbeitet. Einmal hatte er vor dem US-Kongress über russische Desinformation auf der Plattform ausgesagt, aber ansonsten war er lieber hinter den Kulissen tätig gewesen. Während der letzten Monate war er zwar mit den juristischen Feinheiten des Deals betraut gewesen und hatte dem Board während seiner vielen Meetings als Sekretär gedient, aber er glaubte nicht, irgendwas getan zu haben, weswegen er auf Musks Abschussliste gelandet sein könnte. Also ging er an diesem Donnerstag, wie an jedem anderen Arbeitstag, auch ins Büro. Während der Deal nachmittags abgeschlossen wurde, saß er im 9. Stock des Hauptgebäudes in einem Meeting mit Marion Fogarty, Twitters Chief Compliance Officer. Unweit von ihrem Konferenzraum, der Glaswände hatte, und in einem nur für leitende Angestellte zugänglichen Bereich tummelten sich verkleidete Mitarbeiter und begannen mit der Halloween-Party. Aber die beiden Manager sprachen über eine interne Ermittlung zu möglichen Regelverstößen. Wie gewohnt sah Edgett nach, ob er neue Nachrichten auf seinem Handy bekommen hatte, und blickte plötzlich schockiert auf. Er sah wieder auf sein Handy und versuchte zu begreifen, was er da las. »Ich glaube, ich wurde gerade gefeuert«, sagte er mit schwacher Stimme. In dem Moment lief draußen Kathleen Pacini vorbei. Edgett steckte seinen Kopf aus dem Konferenzraum heraus und winkte sie hektisch herbei, um ihr von seiner Entlassung zu berichten. Sie blickten einander fassungslos an. Eigentlich hatten sie erwartet, dass Musk wenigstens einen Tag warten würde, bevor er jemanden feuerte. »Wurdest du gefeuert?«, schrieb Edgett Gadde, die sogleich bestätigte, dass es auch sie getroffen hatte. Auch Agarwal und Siegel waren ihren Job los. Während Fogarty und Pacini beobachteten, wie Edgett hektisch Textnachrichten verschickte, wurde ihnen klar, dass sie mit einem Mal zu den ranghöchsten Angestellten des Unternehmens zählten. Pacini schaltete sofort in den Planungsmodus. Ihr enger Freund Agarwal hatte sie gewarnt, dass das passieren würde, und nun überlegte sie, wie es weitergehen würde. Da der halbe Twitter-Vorstand gefeuert worden war, waren nun hunderte Twitter-Angestellte direkt Musk unterstellt, der sich vermutlich zum CEO des Unternehmens machen würde. Keine 5 Minuten, nachdem Edgett die E-Mail erhalten hatte, klopfte es an der Tür des Konferenzraums. Das firmeneigene Sicherheitspersonal war gekommen und Edgett musste nun das Gebäude verlassen. Zuvor hatte das Sicherheitsteam mit Musks Leuten ausgehandelt, dass sie ihre ehemaligen Kollegen hinaus eskortieren durften, falls es Entlassungen gab. Schließlich, so ihr Argument, kannten sie das Gebäude und das Prozedere, alles, was der Firma gehörte, zurückzufordern. Gleichzeitig wussten sie, dass sie die Würde ihrer ehemaligen Mitarbeiter ein Stück weit bewahren konnten. Edgett packte seine Sachen und verabschiedete sich von Fogerty und Pacini. Dann fuhr er ein letztes Mal mit dem goldenen Aufzug nach unten. Als sich die Entlassungen herumsprachen, fanden sich andere Mitglieder des für die Übernahme zuständigen Teams im Konferenzraum im 9. Stock ein. Sie begannen, die Details der veränderten Führungsstruktur auszuarbeiten. Wer war nun wem unterstellt? Und wie sollte die Belegschaft über die Entlassungen informiert werden? Mitglieder von Siegels Finanzteam befanden sich ebenfalls im 9. Stock und erfuhren daher mit als erste vom Fenstersturz der Twitter-Chefs. Der Konferenzraum füllte sich schon bald mit schockierten und wütenden Gesichtern. Die unsanften Entlassungen waren ein Weckruf und machten ihnen klar, wie Musk die Übernahme handhaben würde. Das wird grausam werden, dachte sich so mancher. Unterdessen war Trick or Tweet in vollem Gang. Als Marvel-Superhelden, Prinzessinnen und Monster verkleidete Kinder rannten zwischen den Angestellten umher, sammelten Süßigkeiten ein und naschten Zuckerwatte. Mehrere Angestellte hatten sich vor einer Porträtkamera versammelt und setzten sich Teufelshörner und alberne Hüte für Gruppenfotos auf. Die Cafeteria war vor lauter künstlichen Spinnweben kaum wiederzuerkennen, und Zauberkünstler führten Kartentricks auf, mit denen sich die Mitarbeiter von dem Deal, der sich soeben ereignete, ablenken konnten. Ein breitschultriger Mann mit Piratenkostüm und Maske war unter den Anwesenden. Sogleich machte das Gerücht die Runde, dass sich Musk heimlich auf die Party geschlichen hatte. Eine andere Person in einem Haifischkostüm sorgte für ähnliches Getuschel. Konnte das der neue Besitzer sein? Die Situationskomik dieser ausgelassenen Feier war twitteresk. Es war quälend und zugleich lustig, als ob das Internet zum Leben erweckt worden wäre. Kurz nach Abschluss der Transaktion um 16 Uhr und den darauf folgenden Entlassungen berichteten die Medien bereits darüber. Die Mitarbeiter, die noch auf der Party waren, luden hektisch immer wieder ihren Twitter-Feed neu. Parag und Ned sind raus, raunten sie sich zu. Vijaya auch. Es wurde keine interne Rundmail versandt, in der die monumentale Übernahme oder der Wechsel der Unternehmensführung bekannt gegeben wurde. Viele Mitarbeiter hatten sich schon durch Agrawals mangelnde Kommunikation im Stich gelassen gefühlt und wurden nun umso mehr in diesem Gefühl bestätigt. Im 100 Meter entfernten Chefbüro im 9. Stock waren die verbliebenen Führungskräfte ratlos, wie sie die Übernahme von Twitter weiter abwickeln sollten. Es gab keinen Plan für die Kommunikation mit den Angestellten und sie wussten nicht einmal, ob sie ohne grünes Licht durch den neuen Besitzer überhaupt Entscheidungen treffen durften. Musk und seine Handlanger nahmen nicht an der Halloween-Party teil, sondern feierten mit den Bankern von Morgan Stanley im War Room. Sie nippten am luxuriösen Pappy Van Winkle Bourbon, den Michael Grimes als kleines Dankeschön besorgt hatte, weil die Abwicklungskosten des Deals Morgan Stanley Millionen Dollar eingebracht hatten. Auch wenn Musk hinter seinem Glas grinste, hatte ihn seine Eroberung doch noch nicht ganz befriedigt. Er wollte eine weitere Brandschutzübung durchführen. Die Entlassung der Führungsspitze war ein guter Anfang, aber er wollte seiner neuesten Anschaffung seinen Stempel aufdrücken. Eine Sache, die ihn an Twitter störte, war, dass man sich einloggen musste, bevor man durch die neuesten Tweets scrollen konnte. Das schien eine der größten Hürden bei der Gewinnung neuer Nutzer zu sein. Man konnte es ohne eigenen Account nicht ausprobieren und so verlangte er, dass auf der Homepage von nun an, anstatt des Login-Bildschirms, eine Entdecken-Seite zu sehen war, auf der beliebte Themen und populäre Tweets gezeigt wurden. Seiner Meinung nach sollte das mehr Nutzer anziehen und das allgemeine Interesse an Twitter erhöhen. Musk erteilte Davis den Auftrag, jemanden zu finden, der das umsetzen konnte. Der Leiter der Boring Company legte, ohne Fragen zu stellen, sofort los, um schnellstmöglich Ergebnisse vorweisen zu können. Musk traf die Entscheidung zur Änderung der Seite nicht auf der Basis von Marktforschung, Nutzerstudien oder Beratung mit den Entwicklern oder Produktspezialisten von Twitter, sondern lediglich aus dem Bauch heraus. Hätte er die Menschen gefragt, die seit Jahren an dem Produkt arbeiteten, hätte er erfahren, dass der Login-Bildschirm eine entscheidende Barriere gegen Spammer und Bots war, die Twitter überschwemmten, um Inhalte zu stehlen. Daher mussten sich Nutzer verifizieren und einloggen, um zu beweisen, dass sie einen Account hatten. Um 22 Uhr rief Davis Sullivan an. Der Produktleiter von Twitter war zwar einer der lautesten Gegner von Musk in der Vorstandsebene, hatte aber die erste Runde von Entlassungen überlebt. »Das muss heute Nacht noch erledigt werden«, sagte Davis zu Sullivan, nachdem er den Auftrag erklärt hatte. Sullivan teilte Davis mit, dass Twitter diese Idee bereits getestet und nachteilige Auswirkungen festgestellt habe. Am Ende habe sich das Unternehmen gegen eine frei zugängliche Chronik für Menschen ohne Nutzerkonto entschieden. Davis wischte die Warnungen beiseite. Musk hatte eine andere Herangehensweise an Produktentwicklung. Er sagte, was zu tun war, und das wurde gemacht. Sullivan zuckte die Schultern. Genau solchen Unsinn hatte er von Musk erwartet. Er legte auf und machte sich daran, einen Mitarbeiter zu finden, der noch wach war und Musks Vorstellung umsetzen konnte. In der Niederlassung in London begann gerade der Arbeitstag und so vergab er den Auftrag an die dortigen Angestellten. Das war jedoch nicht die einzige bevorstehende Veränderung. Musk hatte der Belegschaft zwar vor kurzem versichert, dass es keine Stellenstreichungen geben würde, aber in Wirklichkeit plante er drastische Kürzungen. Damit wollte er sofort beginnen, um Gehälter einzusparen. Er betraute einige seiner Partner und seine Cousins James und Andrew mit dieser Aufgabe. Sie sollten Listen erstellen, wer bleiben und wer rausgeschmissen werden sollte. Es würde keine Gnade geben. Einen Teil der Liste sollte Austin übernehmen. Wie Musks Cousins hatte er bisher sage und schreibe 12 Stunden im Büro von Twitter verbracht. Der Infrastrukturtechniker hatte nichts von Musks Plan zur Entlassung der Führungsspitze gewusst, aber es überraschte ihn auch nicht. Musk hatte keinen Hehl aus seiner Abneigung für die Twitter-Chefs gemacht, und die meisten Handlanger hatten schon erwartet, dass diese zügig gefeuert werden würden. Die Dringlichkeit, mit der die weiteren Stellen gestrichen wurden, war jedoch etwas anderes. Diese Hektik konnte grausame und möglicherweise schädliche Folgen für das Unternehmen haben. Bevor die Entlassungen öffentlich gemacht wurden, wollte Musk außerdem die Twitter-Belegschaft aus dem internen System aussperren. Mehrere seiner Angestellten von Tesla und der Boring Company bestellten Roth ein und baten ihn, den Zugang zu Agent-Tools zu kappen, dem internen System, mit dem Nutzerkonten verwaltet wurden. Mitarbeiter mit Zugang zu Agent-Tools konnten Passwörter zurücksetzen, Konten sperren und die Kontaktinformationen von Nutzern ändern. Sie konnten auch, wenn sie Musk schaden wollten, die Seite sabotieren, indem sie sich an prominenten Nutzerkonten zu schaffen machten. Roth fügte sich und begann, seine Mitarbeiter aus dem System auszusperren. Am Abend kam Musk schließlich langsam zur Ruhe. Nachdem er das Büro verlassen hatte, twitterte er: „Der Vogel ist frei."